So, ich denke, wir können anfangen. Ich beginne heute mit einer kleinen organisatorischen Bemerkung. Wegen einer Dienstreise in der letzten Woche musste die Vorlesung ja ausfallen und ich hatte versprochen, das nachzuholen. Ich würde vorschlagen, dass wir das derart tun, dass wir in der nächsten Woche im Anschluss an die Vorlesung noch Zeit für eine Diskussionsrunde haben. Also das mag für Sie ja interessant sein, nachdem Sie ein Semester hoffentlich aufmerksam zugehört haben, dass wir dann auch noch mal die Gelegenheit finden, in ein Gespräch einzutreten. Ich hatte gerade nachgesehen, der Hörsaal ist in der Tat ab 20 Uhr frei, sodass wir im Anschluss daran einfach hierbleiben können. Und es ist ja dann auch insofern nicht ganz unpassend, als es sich um die letzte Vorlesung in diesem Semester handeln wird. Schon die letzte. Sommersemester gehen immer schnell. Aber es wird so sein, dass die Dinge, die ich gelegentlich angedeutet hatte und angesprochen hatte, dann doch in irgendeiner Weise aufgenommen werden in der nächsten Woche und das Ganze sich so runden wird, dass Sie mit einem einigermaßen vollständigen Bild in die Semesterferien gehen können. Setzen wir noch einmal an, wo wir stehen geblieben sind. Wir sind immer noch damit beschäftigt, zu klären, was es genau heißt, dass Heideggers Philosophie eine Philosophie in der Sprache ist. Also nicht eine Philosophie der Sprache, sondern eine Philosophie in der Sprache, die aus dieser Immanenz in der Sprache, dieser Inständigkeit in der Sprache, könnte man im Stile des späteren Heidegger auch sagen, ihren Sprachcharakter eigens bedenkt. Ich möchte in diesem Zusammenhang gerne zweierlei noch einmal in Erinnerung rufen und gleichzeitig aber auch in einer Weise ergänzen, von der ich hoffe, dass es dann die Überlegungen, die wir bis hierher angestellt haben, noch einmal in eigentümlicher Weise klären wird. Zunächst hatten wir gesehen, dass Heideggers Denken in der Sprache als Sprachkritik zu verstehen ist. Sprachkritik, die bei ihm mit dem Begriff der Destruktion oder des Abbaus der Tradition bezeichnet ist, also durch ein Verfahren gekennzeichnet, in dem Heidegger die angeblich bodenlos verselbstständigt gewordenen Texte der philosophischen Tradition auf ihren Anfang, auf ihren ursprünglichen Sachbezug zurückführt. Heidegger will diesen Anfang selber erneut zur Sprache bringen. Und das heißt, er will aus der ursprünglichen Sachlichkeit dieses Anfangs heraus neu philosophieren und so aufs Neue die Sprache für diese oder eine Sprache für diese ursprüngliche Sachlichkeit finden. Nur indem diese Sprache neu gefunden wird, kann seiner Überzeugung nach das Ursprüngliche überhaupt zur Sprache kommen. Es reicht, anders gesagt, nicht, auf vermeintlich anfängliche Texte zu verweisen und zu behaupten, dass in ihnen das Ursprüngliche, Sachliche, um das es geht, schließlich dargestellt sei. Die Ursprünglichkeit, um die es Heidegger geht, erschließt sich, anders noch einmal gesagt, alleine im Zirkel einer ersten und einer erneuten und damit erneuerten Ursprünglichkeit. Das ist eine Figur, die Heidegger selber am klarsten, ich hatte das ja auch schon mal gesagt, in den Beiträgen zur Philosophie von 36 bis 38 entstanden, unter den Begriffen des ersten und des anders anfänglichen Anfangs entwickelt hat. Diese Figur nehme ich hier auf und interpretiere sie etwas weiter derart, dass ich sie als Figur, die sozusagen die hermeneutische Situation von Heideggers sprachlichem Denken versuche mit ihr zu beschreiben. Also, es ist ein Zirkel zwischen erster und erneuter bzw. erneuerter Ursprünglichkeit. Und das heißt, dass das Ursprüngliche erneut zur Sprache kommen kann, legitimiert in gewisser Weise sein erstes zur Sprache kommen, indem es dieses als ein Ursprüngliches bekundet. Alleine indem man den Anfang, das Ursprüngliche neu sagen kann, zeigt man zugleich, dass das, und zwar neu ursprünglich sagen kann, indem man das kann, zeigt man zugleich, dass dieses, was neu auf diese Weise gesagt wird, wirklich ursprünglich ist. Sonst wäre es eine reine, unausgewiesene Behauptung, irgendwo den Anfang oder das Ursprüngliche des philosophischen Denkens zu verorten. Und andere Seite des Zirkels oder die andere Bewegung des Zirkels, indem das geschieht, ist zugleich das Erneute zur Sprache bringen, also das, was in der Gegenwart geschieht, als ursprünglich legitimiert. Diese beiden Ursprünge erweisen sich aneinander als das, was sie sind. Der erste Ursprung oder das Erstursprüngliche erweist sich in der ursprünglichen Wiederholung als ursprünglich, und die ursprüngliche Wiederholung erweist sich in der Beglaubigung durch das Wiederholte ihrerseits als ursprünglich. Was heißt das nun genauer? Wie lässt sich dieser Zirkel, wie ich ihn hier beschrieben hatte, genauer verstehen? Und das ist die Stelle, an der ich etwas zu den bisherigen Überlegungen ergänzen möchte. Wir hatten ja uns dieses Sprachdenken oder dieses Denken in der Sprache an einem Beispiel, nämlich an einem kleinen Text, einer kleinen Passage aus Heideggers skizzierter Aristoteles-Interpretation in dem Nator-Bericht klargemacht. Und dass Heidegger hier mit einer Übersetzung, so wie ich sie vorgeführt habe, sein Denken artikuliert, ist durchaus nichts Peripheres, sondern Übersetzung ist eine Grundfigur in diesem Denken. Übersetzung ist eine Grundfigur. Alleine schon an der Oberfläche gesehen lässt sich das zeigen, indem man die Texte durchgeht, die veröffentlichten Texte durchgeht und immer wieder in entscheidenden Schriften, in Schlüsselschriften auf Übersetzungen stößt. Also Heideggers Interpretationen sind in sehr vielen Fällen Übersetzungen, und das hat natürlich damit zu tun, dass er das erste Ursprüngliche, also den ersten Anfang der Philosophie, zu Recht, so darf man, denke ich, hinzufügen, im griechischen Denken festmacht. Und deswegen muss das Erneute zur Sprache bringen dieses Ursprünglichen immer auch Übersetzung sein. Dafür lassen sich eine Reihe von Beispielen nennen. Ein Beispiel, das noch einmal Aristoteles betrifft, ist eine Schrift vom Ende der 30er Jahre, 1939 entstanden, vom Wesen und Begriff der Physis heißt das, und es handelt sich dort um eine Interpretation eines Kapitels aus Aristoteles Physik, genauer gesagt des ersten Kapitels des zweiten Buches der aristotelischen Physik. Und die Interpretation, die Heidegger dort von diesem Text entwickelt, ist eine Interpretation, die zunächst als Übersetzung sich darstellt. Also man könnte sagen, interpretieren, und das ließe sich an diesem Aufsatz sehr schön zeigen, ist für Heidegger ein sich erläuterndes oder ein sich auslegendes Übersetzen. Dasselbe trifft zu für, um nur ein paar Beispiele zu nennen, einen Aufsatz oder eine Abhandlung, die auf eine Vorlesung zurückgeht, die inzwischen auch veröffentlicht ist. Die Abhandlung heißt Der Satz des Anaximander, findet sich in dem Band Holzwege, wo ein Satz eines frühen griechischen Denkers, den man zu den sogenannten Vorsokratikern rechnet, interpretiert wird. Es gibt, und das ist in dem Sammelband Vorträge und Aufsätze zu finden, zum Beispiel entsprechende übersetzende Interpretationen zu Parmenides, zu Heraklit. Es gibt einen Text zu Platons Höhlengleichnis, vom Platons Lehre von der Wahrheit heißt das, und vieles andere mehr. Und an dem Beispiel, das ich Ihnen letztes Mal und vorletztes Mal an Aristoteles vorgeführt hatte, an dieser gelinde gesagt ungewöhnlichen Übersetzung, die Heidegger gibt, lässt sich relativ leicht schon sich vorstellen, dass diese Übersetzung nicht immer, um nicht zu sagen in seltenen Fällen, auf die Gegenliebe der klassischen Philologen gestoßen sind, die im Allgemeinen anders übersetzen und Heideggers Übersetzung häufig scharf und zum Teil auch in karikierender Weise kritisiert haben. Dabei ist es freilich so, dass man mit der Kritik hier ein bisschen vorsichtig sein sollte. Es gibt einfach Dinge, das kann man im Voraus sagen, die Heidegger macht, die eigentlich nicht gehen. Also die kein Lexikon und kein Thesaurus Linguae Graecae hergibt, das ist einfach unbestreitbar. Aber andererseits, bevor man allzu voreilig sich kritisch mit diesen oder über diese sogenannten Übersetzungen oder Übersetzungen erhebt, sollte man sich klar machen, was hier eigentlich gewollt ist, um was für ein Verfahren es sich eigentlich handelt. Und dazu im Folgenden ein paar Überlegungen, die dieses, was man schon an der Aristoteles-Übersetzung dieser frühen sehen kann, erläutern mögen. Übersetzung, wie Heidegger sie versteht, ist nicht primär als Versuch gemeint, in einer anderen als der Originalsprache zu sagen, was in der Originalsprache gemeint war. Das ist ja ein gängiges Verständnis von Übersetzung, dass man sagt, die Sätze, sagen wir im Altgriechischen, bedeuten das und das. Und wenn man diese Bedeutung verstanden hat, dann kann man und sollte man in einer anderen Sprache, also Deutsch, Englisch, Französisch, welche Sprache auch immer Sie wollen, das, was hier gesagt ist, noch einmal neu sagen. So versteht Heidegger Übersetzung nicht, sondern Übersetzung in seinem Sinne ist vielmehr der Versuch, durch Sprachfindung in die Ursprünglichkeit eines Sagens hineinzufinden. Also dieser Zirkel der Ursprünglichkeit, wie ich ihn beschrieben habe, ist ein Zirkel, den Heidegger übersetzend ausschreitet, und er übersetzt, um diesen Zirkel der Ursprünglichkeit auszuschreiten. Also es geht in den Übersetzungen um dieses zirkelhaft sich erweisende Ursprüngliche und um nichts anderes. Es geht darum, Empfinden des neuen Worts oder Empfinden neuer Worte die Ursprünglichkeit der alten, der zu übersetzenden Worte zu erweisen und in die Ursprünglichkeit, die die alten überlieferten Worte haben, neu zu gelangen. Heidegger hat das in einem Vorlesungstext, auf den ich im Folgenden ein wenig eingehen möchte, relativ ausführlich reflektiert, dieses Verfahren. Das ist aus einer Vorlesung, die im Winter 1942-43 gehalten wurde und die dem vorsokratischen Philosophen Parmenides gewidmet ist. Diese Vorlesung ist in vieler Hinsicht interessant. Sie ist am wenigsten interessant im Hinblick darauf, was ihr Titel verspricht, denn über Parmenides erfährt man dort fast gar nichts, weil er sozusagen über die vorbereitenden Überlegungen und Reflexionen, die ihn zu einer Auseinandersetzung mit Parmenides führen sollen, nicht hinauskommt. Aber diese Reflexionen sind hochinteressant und im Zusammenhang dieser Reflexionen findet sich eben auch eine Überlegung zum Übersetzen in dem gerade skizzierten oder angezeigten Sinne. Und diese Überlegung zum Übersetzen macht sich fest an dem griechischen Wort Aletheia, mit dem Heidegger sich mannigfach beschäftigt und auseinandergesetzt hat. Ich gebe Ihnen zunächst mal den Text und dann werde ich das erläutern und ein wenig verständlicher zu machen versuchen. Heidegger schreibt oder sagt in dieser Vorlesung, das ist Gesamtausgabe 54, Seite 16, ab Seite 16, die Stellen, die ich jetzt aufnehme. Die Griechen nennen das, was wir mit dem Wort Wahrheit zu übersetzen, in Anführungszeichen, pflegen, Aletheia. Übersetzen wir das griechische Wort jedoch wörtlich, in Anführungszeichen, dann sagt es Unverborgenheit. Es sieht nun so aus, als bestehe das wörtliche Übersetzen nur darin, dem griechischen Wort das entsprechende deutsche Wort nachzubilden. Damit beginnt und endet auch schon die wörtliche Übertragung. Das kann man bis hierher kommentierend sagen, ist eine zutreffende Überlegung. Also wenn man das Wort Aletheia entsprechend analysiert, dann wird man feststellen, und das finden Sie sogar im Standardwörterbuch der griechischen Sprache genauso wiedergegeben, das ist gar nichts Aufregendes, dass dieses Wort ins Deutsche mit Unverborgenheit oder Unconcealment ins Englische gut und adäquat wiedergegeben werden kann. Dieses Alpha hier ist ein sogenanntes Alpha-Privativum, das funktioniert genau wie die Vorsilbe un im Deutschen zum Beispiel. Dieses Eja hier hinten ist eine Nachsilbe, die ähnlich wie im Deutschen sozusagen Substantive generiert, also wie Keit oder Heid im Deutschen eingesetzt werden kann. Und in der Mitte der Stamm lädt ist der Perfektstamm des Verbs lantano, lantanein, was verbergen. Lantanomai dann im Medium sich verbergen heißt. Also Unverborgenheit ist einfach korrekt. Und dass wir auf diese Weise korrekt oder wie Heidegger es nennt, wörtlich übersetzen, das ist aber, wie er selber hier betont, nicht das Entscheidende. Also es geht ihm nicht um die wörtliche Übersetzung von Aletheia mit Unverborgenheit statt der irgendwie übertragenen oder erläuternden Übersetzung mit Wahrheit. Denn das Adjektiv Alethes im Griechischen kann so verwendet werden, auch das ist nicht falsch, das nochmal hinzuzufügen, dass damit etwas gesagt wird, was wir durchaus angemessen auf Deutsch mit wahr wiedergeben können. Aber es geht nicht um die wörtliche Übersetzung, sondern, und jetzt Heidegger weiter, aber das Übersetzen erschöpft sich nicht in solcher Nachbildung von Wörtern, die sich dann oft in der eigenen Sprache gekünstelt und unschön ausnehmen. Was gekünstelt und unschön in dieser Weise ist, haben wir ja an dem kleinen Aristoteles-Beispiel uns sehr schön vor Augen führen können. Also diese forcierten Prägungen, die dem normalen Sprachgebrauch überhaupt nicht entsprechen. Aber darauf kommt es nicht an. Weiter Heidegger jetzt. Wenn wir das griechische Wort Aletheia lediglich durch das deutsche Unverborgenheit ersetzen, achten Sie auf das Spiel mit dem Wortstamm setzen in diesem Zusammenhang, also nicht übersetzen, sondern wenn wir das griechische Wort durch das deutsche Wort Unverborgenheit ersetzen, übersetzen wir noch nicht. Wenn wir das Wort, ein Wort durch ein anderes ersetzen, übersetzen wir noch nicht. Dazu kommt es erst dann, wenn das übersetzende Wort Unverborgenheit uns übersetzt in den Erfahrungsbereich und die Erfahrungsart, aus dem das Griechentum und im jetzigen Fall der anfängliche Denker Parmenides das Wort Aletheia sagt. Also auch hier ist wieder eine Sprachstrategie oder eine Figur des heideggerschen Denkens in der Sprache auf eine schön exemplarische Weise vorgeführt. Was macht er? Er nimmt das Wort übersetzen und zu sagen, er spielt damit, wäre zu wenig, aber er lotet sozusagen das Bedeutungsspektrum dieses Wortes aus und macht sich Bedeutungsmöglichkeiten, die wir im Zusammenhang dessen, wovon hier die Rede ist, nämlich von der Möglichkeit, ein griechisches Wort in anderen Sprachen wiederzugeben, nicht finden. Sondern wenn das übersetzende Wort Unverborgenheit uns übersetzt in den Erfahrungsbereich. Also mit Betonung auf über, und übersetzen in diesem Sinne hat ja mit Sprache zunächst einmal gar nichts zu tun, sondern übersetzen in dem Sinne tut man zum Beispiel mit einer Fähre über einen Fluss. Also wenn Sie in Basel zum Beispiel diese schöne Rheinfähre, die alleine durch die Strömung an einem Stahlkabel, das über den Rhein gespannt ist, von der Kleinbasler Seite auf die Altstadtseite fahren, dann setzen Sie über. Dann setzen Sie über den Rhein. Und das Übersetzen im Sinne des aus einer Sprache in die andere, das Ersetzen eines Wortes durch ein anderes, muss ein Übersetzen in diesem Sinne sein. Ein Übersetzen, was heißt das? Die Übersetzung, also die Ersetzung eines Wortes durch ein anderes, muss uns in den Erfahrungsbereich setzen, aus dem Parmenides das Wort Aletheia sagt. Und da haben wir die Figur der Ursprünglichkeit. Also es geht nicht darum, den Sinn des Textes von Parmenides oder der Wortverwendung von Parmenides zu treffen, sondern es geht um den Erfahrungsbereich, und zwar aus dem Parmenides selber spricht. Es geht sozusagen darum, hinter den Text des Parmenides oder hinter den Wortgebrauch in dem Fall des Parmenides zurückzukommen in den Erfahrungsbereich, aus dem das gesprochen ist, und diesen Erfahrungsbereich dann neu zu gewinnen. Aber neu gewinnen lässt dieser Erfahrungsbereich sich eben dadurch, dass wir nicht einfach auf das griechische Wort starren und auch nicht dadurch, dass wir das griechische Wort durch ein anderes Wort übersetzen, sondern alleine dadurch, dass wir ein Wort finden, das diesen Erfahrungsbereich als solchen zur Sprache bringt. Das ist dieser Authentizitätsanspruch, der in diesem Übersetzen, dass ein Übersetzen ist, liegt. Jetzt müssen wir noch einen Schritt weiter gehen, um das zu verstehen, wie diese, zunächst mal könnte man denken, Metapher des Übersetzens, also über den Rhein bei Basel oder wie auch immer, wie diese Metapher eigentlich genauer zu verstehen ist. Und dazu ist es wichtig, dass Heidegger betont, dass ein solches Übersetzen, also man muss immer auf die Betonung jetzt achten, ein solches Übersetzen nicht allein zwischen zwei verschiedenen Sprachen möglich ist. Also es muss nicht Griechisch und Deutsch oder Latein und Deutsch oder was auch immer von zwei Sprachen sein, damit ein solches Übersetzen möglich ist. Sondern, und jetzt zitiere ich Heidegger weiter, das ist ein bisschen weiter im Text, lass ein Stück aus. Sprechen und sagen, so lesen wir hier, sprechen und sagen ist in sich ein Übersetzen, dessen Wesen keineswegs darin aufgehen kann, dass das Übersetzende und das übersetzte Wort verschiedenen Sprachen angehören. Also übersetzen in diesem Sinne, wie es im Verhältnis zweier Sprachen zur Geltung kommt, ist ein Grundzug von Sprache überhaupt. Das ist der Gedanke. Es ist ein Grundzug von Sprache überhaupt. Alles Sprechen und Sagen ist ein Übersetzen. Und das heißt, Übersetzen ist eine andere Bewegung, in der Sprache, als sie alleine in dem Verhältnis von zwei verschiedenen Sprachen zueinander besteht. Weiter Heidegger. In jedem Gespräch und Selbstgespräch waltet ein ursprüngliches Übersetzen. Wir meinen dabei nicht erst den Vorgang, dass wir eine Redewendung durch eine andere derselben Sprache ersetzen und uns der Umschreibung, in Anführungszeichen, der Umschreibung bedienen. Der Wechsel in der Wortwahl ist bereits die Folge davon, dass sich uns das, was zu sagen ist, übergesetzt hat in eine andere Wahrheit und Klarheit oder auch Fragwürdigkeit. Also, dass wir, die Situation ist jetzt die, die wir in Gesprächen häufig haben oder die wir auch in der Auslegung von Texten haben. Sie können auf Deutsch einen Heidegger-Text interpretieren und einen Text interpretieren heißt immer es anders sagen. Wer dasselbe sagt oder mehr oder weniger dasselbe sagt, was schon da ist, interpretiert nicht, sondern sagt einfach dasselbe. Und indem man zweimal dasselbe sagt, versteht man nicht mehr, sondern man versteht mehr, man versteht überhaupt etwas durch eine Übersetzung, durch eine Interpretation. Der Interpres kann ja übrigens auch der Übersetzer sein im Lateinischen. Also man versteht nur mehr durch eine Interpretation, wenn die Interpretation anderes sagt. Wechsel der Wortwahl. Aber Wechsel der Wortwahl ist nicht das Entscheidende. Das ist das, was sich auf der Oberfläche der Sprache abspielt. Entscheidend ist das, Zitat nochmal, dass sich uns das, was zu sagen ist, übergesetzt hat in eine andere Wahrheit und Klarheit oder auch Fragwürdigkeit. Dass wir also das, was zu sagen ist, nicht mehr als ein selbstverständliches, als ein an der Oberfläche Verstandenes nehmen, sondern dass wir es als etwas Ursprüngliches nehmen. Dass sich uns das, was zu sagen ist, also das, was wir artikulieren wollen, verschoben hat, dass unsere eigene Redeweise verschoben worden ist in eine Erfahrungssituation, die das normale Sprechen so nicht hat. Und jetzt weiter Heidegger. Dieses Übersetzen kann sich ereignen, also er schreibt das immer kursiv, er betont es wirklich selber so, dass Übersetzen und Übersetzen unterscheidbar sind. Dieses Übersetzen kann sich ereignen, ohne dass sich der sprachliche Ausdruck ändert. Die Dichtung eines Dichters, die Abhandlung eines Denkers, steht in ihrem eigenen, einmaligen, einzigen Wort. Sie zwingt uns, dieses Wort immer wieder so zu vernehmen, als hörten wir es zum ersten Mal. Diese Erstlinge des Wortes setzen uns jedes Mal über zu einem neuen Ufer. Das sogenannte Übersetzen und Umschreiben, oder sollen wir sagen Umschreiben, folgt immer nur dem Übersetzen unseres ganzen Wesens in den Bereich einer gewandelten Wahrheit. Nur wenn wir schon diesem Übersetzen übereignet sind, sind wir in der Sorge des Wortes. Erst aus der so gegründeten Achtung vor der Sprache können wir die meist leichtere und begrenztere Aufgabe übernehmen, fremdes Wort in das eigene zu übersetzen. Also was wird hier gesagt? Er spricht davon, dass die Erfahrung von Sprache uns versetzen kann, dass die Erfahrung von Sprache uns versetzen kann. Und dieses Versetztwerden geschieht genau dann, wenn wir es mit Sprachgebilden zu tun haben, die uns von sich aus dazu nötigen, mit allem selbstverständlichen Denken und Reden zunächst einmal an uns zu halten und das selbstverständliche Denken und Reden einzuklammern, es außer Kraft zu setzen. Und diese Sprachgebilde sind die Dichtung eines Dichters, die Abhandlung eines Denkers. Diese Sprachgebilde sind derart, dass sie uns zwingen, ein Wort immer wieder so zu vernehmen, als hörten wir es zum ersten Mal. Und das heißt, dass uns eine Dichtung, und ich denke, das ist eine gute Beschreibung dessen, was in der Erfahrung von Dichtung wirklich geschieht, dass uns eine Dichtung in eine andere Sprachhaltung versetzen kann, in eine andere Sprachhaltung, in der wir plötzlich auf die Möglichkeit von Sprache in einer ganz anderen Weise aufmerksam werden, als wir das im normalen Sprechen, im mitteilenden Sprechen oder im vor uns hindenken, wie auch immer, was ja auch ein Sprechen ist, geschieht. Und das heißt, wir werden sozusagen in die Ursprünglichkeit von Sprache versetzt. Wir werden in die Ursprünglichkeit von Sprache versetzt. Wir werden übergesetzt in diese Ursprünglichkeit von Sprache und aus der Selbstverständlichkeit des Redens und Denkens herausgesetzt. Was hier ermöglicht wird, was hier entspringt, könnte man auch sagen, ist das, was Heidegger sehr schön als Achtung vor der Sprache bezeichnet. Achtung vor der Sprache, das heißt eine Einstellung zur Sprache, in der wir die Sprache als solche respektieren, in der wir die Sprache als etwas ansehen, was größer ist als wir selber. Diese Redensart oder diese Redeweise der Achtung vor der Sprache darf einen philosophisch erinnern an Kants Formulierung von der Achtung vor dem Sittengesetz, wie sie in der Grundlegung zur Metaphysik der Sitten entwickelt wird. Und das heißt, das Sittengesetz, die formale Artikulation der praktischen Vernunft selber und damit unserer Freiheit, ist etwas, das wir nicht im Besitz haben, worüber wir gedankenlos verfügen können, sondern ist etwas, das uns als diejenigen, die wir sind, überhaupt erst ermöglicht und das deswegen größer ist als wir. Nicht, weil es eine uns gegenüber fremde Autorität hat, sondern weil es das ist, was uns jetzt Kant, Sittengesetz, die freien Wesen, die wir sind, überhaupt erst sein lässt. Und ebenso analog könnte man sagen, ist die Achtung vor der Sprache diejenige Einstellung zur Sprache, die uns als durch die Sprache Ermöglichte versteht. Und zwar durch die Sprache derart Ermöglichte versteht, dass wir es sind, die aus der Sprache überhaupt in einer ursprünglichen Weise unsere Erfahrungsmöglichkeiten haben. Dazu gleich noch mehr. Also, was ich hier versucht habe vorzuführen an diesem Zitat, ist genau das, was ich zuvor die Zirkelbewegung des Übersetzens genannt habe. Man könnte sie jetzt die Bewegung des Übersetzens und des Übersetzens nennen. Diese Zirkelbewegung wird hier auch so beschrieben, wie sie in Gang kommt. Sie kommt nur in Gang, wenn das, was Heidegger die Erstlinge des Wortes nennt, erfahren werden, nämlich jene Sprachgebilde, die uns, wie es dort heißt, zwingen, sie immer wieder neu in vollkommener Unselbstverständlichkeit zu hören. Aber diese Erfahrung, ein Wort oder ein Wort in dem Sinne, dass der Plural Worte und nicht Wörter wäre, diese Erfahrung, ein Wort zu hören, als sei es das erste Mal, ist eine Erfahrung, die nicht einfach für sich in sich bestehen kann, sondern diese Erfahrung muss sich bekunden, sie muss in der Sprache ausgetragen werden, könnte man sagen, und zwar derart, dass sie im Übersetzen sich bekundet. Also wir lesen einen Text, wir hören einen Text und dieser Text hat diese ursprüngliche Kraft, wie Heidegger das hier beschreibt. Indem wir das tun, werden wir übergesetzt in den Erfahrungsbereich dieses Textes und als derart Übergesetzte können wir dieser Erfahrung nur entsprechen, indem wir den Text übersetzen, indem wir ihn in unsere Worte fassen, indem wir Worte finden, in denen wir diesen Text fassen können. Also wir können diesen Text nicht einfach unmittelbar bestehen lassen, sondern wir müssen ihn, und ich nehme hier das von Heidegger verwendete Wort umschreiben, eben in einem sozusagen Heidegger-analogen Sinne als ein Umschreiben auf. Wir müssen einen Text umschreiben, wir müssen ihn schreibend verändern, damit wir dieser Ursprünglichkeit entsprechen können. In diesem Umschreiben muss ein Wort gefunden werden, das aus der Achtung vor der Sprache gesprochen ist. Und diese Achtung vor der Sprache ist kein stummer Respekt, sondern eben das Herübersetzen des fremden Worts in das eigene, des Worts wohlgemerkt und nicht seiner von ihm ablösbaren Bedeutung, nicht seines auch anders artikulierbaren Sinns, sondern es ist eine Bewegung in der Sprache, die sozusagen vom ursprünglichen Wort zum ursprünglichen Wort geht. In jedem Fall, und das ist wichtig, geht die Erfahrung, diese Zirkelerfahrung vom Wort aus und sie artikuliert sich im Wort. Sie artikuliert sich im Wort. Und was das Initiierende, also das Ursprüngliche, von dem diese Erfahrung ausgeht, ist, das ist das, was hier die Erstlinge des Wortes genannt werden, also die Dichtung eines Dichters, die Abhandlung eines Denkers. Das führt uns zurück zu einer Überlegung, die wir in der letzten Vorlesung angestellt hatten, zu der Überlegung nämlich, wie es mit dem Verhältnis von Heideggers philosophischem Sprechen und Denken und Schreiben zur Dichtung eigentlich steht. Denn diese Formulierung, die er hier, die Dichtung eines Dichters, die Abhandlung eines Denkers, die er wählt, macht ja, was den Ursprünglichkeitscharakter der Sprache angeht, keinen Unterschied zwischen Dichtung und Philosophie, könnte man muss man festhalten. Sondern dieses beides können in seiner Sprache Erstlinge des Wortes sein. Sowohl philosophische als auch dichterische Texte können diese Ursprünglichkeit in sich haben. Also der philosophische Text und der dichterische Text sind ganz nah beieinander. Aber andererseits ist es doch so, dass der philosophische Text, der geschrieben werden kann, also Heideggers eigenes philosophisches Denken und Schreiben, nicht mit dem Anspruch auftritt, ein solcher Erstling des Wortes, also ein ursprünglicher Text, könnte man auch sagen, zu sein. Sondern das Verfahren, das Heidegger für sein Denken und Schreiben hier modellhaft artikuliert, ist das Übersetzende und dann auch Übersetzende. Es ist das umschreibende Verfahren und darin ist es als solches nicht der Dichtung im engeren Sinne zuzurechnen, aber es ist doch mit etwas verwandt, was wir aus dem Bereich der Dichtung kennen. Und ich denke, diese Verwandtschaft kann ganz aufschlussreich sein, um das, was Heidegger in der Sprache macht, genauer zu verstehen. Es ist verwandt dem, was ich dichterische Übersetzung nennen möchte. Dichterische Übersetzung, das heißt Übersetzung von Dichtung derart, dass der übersetzte Text selber eine dichterische Qualität hat. Sie können ja Dichtungen auf sehr verschiedene Weise übersetzen. Sie können zum Beispiel Interlinearversionen machen. Dann geht es einfach nur darum, jemanden, der nicht alle Wörter einer anderen Sprache kennt, die Lektüre zu erleichtern und solchen Lesern den permanenten Blick ins Lexikon zu ersparen. Aber Übersetzungen können auch so sein, dass sie selber dichterische Qualität haben. Und es gibt in allen Sprachen gewiss in der deutschen Sprache eine Reihe von Übersetzungen, die auf diese Weise hervorgehoben zu werden verdienen. Als erste vielleicht die Sophokles-Übersetzung von Hölderlin, dann auch Übersetzungen von Rainer Maria Rilke, von Stefan George, von Paul Celan oder das extremste Beispiel in dem Kontext, die Übersetzung von Dantes Divina Commedia durch Rudolf Borchardt, der so weit geht, eine neue Sprache zu erfinden, eine historische Sprache oder eine geschichtliche Sprache zu erfinden, die es nicht gegeben hat, um Dantes Italienisch ins Deutsche zu übersetzen. Also ein sozusagen ein süddeutsch gefärbtes Spätmittelhochdeutsch, was es nirgendwo gibt, erfindet, um Dante ins Deutsche zu übersetzen, mit dem Ergebnis übrigens, dass man für diese Übersetzung eigentlich eine Übersetzung braucht. Also sie ist hart am Rande der Unverständlichkeit, zumindest in vielen Passagen. Aber also wenn Rilke zum Beispiel Valéry übersetzt, wenn George Baudelaire übersetzt, wenn Paul Celan Shakespeare oder auch Valéry oder Ossip Mandelstam übersetzt, dann sind das Übersetzungen, die selber dichterische Qualität haben. Und ich denke, dieses Verfahren, das sozusagen initiiert durch einen ursprünglichen Text im heideggerschen Sinne, man eine Sprache finden muss, die der Ursprünglichkeit dieses Textes gerecht wird. Dieses Verfahren ist eigentlich das, was Heidegger anwendet. Und dieses Verfahren ist derart, dass er sich hier eben sehr, sehr nah am Vorbild, möchte ich fast sagen, der genannten dichterischen Übertragungen oder Übersetzungen bewegt. Wobei es auch hier eine interessante Überlegung ist, diese Übertragungen einmal unter dem Gesichtspunkt anzusehen, seit wann es sie eigentlich in dieser Form gibt. Ich denke, man kann sagen, dass es ein originär modernes Phänomen ist, das in einer so sozusagen auf Ursprünglichkeit zielenden, forcierten Weise übersetzt wird. Man könnte das geradezu eine Antwort auf die Querelle des Anciens et des Modernes nennen, derart, dass der moderne Text in seinem Verhältnis zu einem klassischen oder traditionellen Text seine eigene Authentizität darin findet, dass er diesem klassischen Text eigene Ursprünglichkeit, würde Heidegger sagen, selber in sich realisiert. Also es wäre sehr interessant, in dem Zusammenhang auf Hölderlins Übersetzungen genauer einzugehen und auch auf die systematischen Überlegungen, die Reflexionen, die sich bei Hölderlin zum Übersetzen selber finden. Ich will das jetzt bei dem Hinweis darauf sein Bewenden haben lassen. Also dichterische Übersetzungen, Übertragungen in diesem Sinne sind derart, dass sie sozusagen die Achtung vor der Sprache als Vermeidung des Selbstverständlichen, Gefälligen, des Widerständigen, also einer Umschreibung, die gerade den übersetzten Text auch in seiner Unselbstverständlichkeit zeigt, wiedergeben oder gerade nicht wiedergeben, sondern neu finden. Ein gutes Beispiel dafür wäre übrigens die Übersetzung, die Paul Celan von Paul Valéry's großem Gedicht La Jeune Parc, die junge Parze, gegeben hat. Und zwar deswegen, weil einem die Übersetzung von Celan zunächst einmal völlig fremd vorkommt. Valéry's Französisch ist bei aller Komprimiertheit und Schwierigkeit eine fließende Sprache. Es ist eine elegante, wie gesagt, fließende Verssprache. Und Celan übersetzt, als ob der Sprachgang sozusagen permanent gebremst würde. Er baut permanent Verzögerungen ein. Er übersetzt kontrarhythmisch. Also er verlangsamt geradezu ostentativ den Sprachfluss und gibt damit natürlich die Möglichkeit, also gibt gar nicht jetzt den Rhythmus von Valéry's Lyrik wieder, aber er gibt damit die Möglichkeit, Valéry selber anders zu lesen. Man kann Valéry anders lesen, wenn man durch diese extrem stachelige, geradezu widerborstige Übersetzung, die natürlich ein sprachliches Meisterstück ist, einmal hindurchgegangen ist. Und an dem Beispiel Celan, der übrigens, ich hatte es erwähnt in der letzten Vorlesung, ein intensiver Heidegger-Leser war und für den Heidegger einer der wichtigsten Referenzautoren, was sein Selbstverständnis als Dichter betrifft, war. Dieser Vergleich mit Celan kann zeigen, dass das, was Heidegger macht, etwas ist, was sich dann auch wieder in einen modernen Kontext einfügt. Also Heideggers Anaximander oder Heraklit oder auch Aristoteles Übersetzungen haben viel mehr mit der Spracheinstellung eines Dichters wie Celan zu tun, als mit sozusagen klassischen, traditionellen oder konventionellen Übersetzungen, wie wir sie auch in philologischen Kontexten finden können. Aber einen Unterschied gibt es doch, der sehr signifikant ist. Und ich denke, da kann man auch das Verhältnis zwischen Dichten und Denken, über das Heidegger ja viel nachgedacht hat, ohne jetzt sich auf seine eigenen Überlegungen einzulassen, ganz gut festmachen. Dieses Verhältnis von Dichten und Denken, und das heißt knapp gesagt der Unterschied zwischen Heidegger und Celan in dem Zusammenhang, ist der, dass Celan natürlich seine Sprachmöglichkeiten, seine Sprachkraft nicht primär aus der Übersetzung von Valéry gewinnt, dass er seine Sprachmöglichkeiten nicht in der Übersetzung alleine freisetzt, sondern dass er eben einer der bedeutendsten Lyriker des 20. Jahrhunderts ist, der seine Sprachmöglichkeiten in eigenen Gedichten freisetzt. Dasselbe gilt natürlich von Rilke, dasselbe gilt von George und anderen, die man in diesem Zusammenhang nennen könnte. Also die Sprache von Celan, so könnte man sagen, ist dichterisch in sich. Sie bedarf, um dichterisch zu sein, nicht der Dichtungen, auf die sie diese übertragend bezogen ist. Also das Übersetzen und Umschreiben, wie Heidegger es praktiziert und reflektiert, bleibt hingegen von den von ihm sogenannten Erstlingen des Wortes abhängig. Es bleibt letztlich eine Auslegung, es bleibt letztlich eine Interpretation im prägnanten Sinne, derart, dass die Sprachkraft dieses Autors, sofern er sich als ein Autor und Denker in der Sprache versteht, abhängig bleibt von den ursprünglichen Texten, an denen er sich abarbeitet. Und das haben wir ja gesehen, das könnte man natürlich auch in der Werkgenese oder in der Genese dieses Schreibens und Denkens noch viel genauer zeigen, setzt eigentlich ein, indem er sich auf diese Weise mit Aristoteles auseinandersetzt. Die erste, übrigens interessant in dem Kontext, die erste interpretierende, im engeren Sinne interpretierende Vorlesung, die Heidegger gehalten hat, also der Kontext, in dem er in so eine Sprachhaltung hineinfindet, ist nicht ein Bezug auf einen philosophischen Text, sondern das ist eine Vorlesung zur Phänomenologie des religiösen Lebens, wie die heißt, und es ist die Auslegung und Übersetzung eines Paulusbriefs, also eines heiligen Textes, könnte man sagen, mit der er sich in diese Sprachhaltung bringt. Und das zeigt nun ganz klar auch, wo diese Asymmetrie zwischen dem Erstling und den Nachkommen, den Epigonen, könnte man etwas böse sagen, ihr Modell hat. Es ist die Auslegung heiliger Texte. Man schreibt keine heiligen Texte neu, sondern heilige Texte gibt es und man kann sie nur auslegen, wenn es sie gibt. Und genau in dieser Weise, also das ist die Figur, in die Heidegger sozusagen seine Bezugnahme auf die kanonisierten ursprünglichen Texte überträgt, aber eben so, dass deren Kanonisierung spontan erfolgt, dadurch, dass sie eben in einer ursprünglichen Weise übersetzt werden können, dass sie diese Umschreibung sozusagen aushalten. Also dieses Schreiben, so könnte man noch einmal sagen, ist nicht dichterisch in sich selbst, sondern es partizipiert am dichterischen Charakter der Sprachgebilde, auf die es sich bezieht. Die Frage, ob diese übersetzende, umschreibende philosophische Sprache dichterisch sei, wird außerdem durch Heideggers Verständnis der Sprache im Allgemeinen dann auch noch einmal wieder erläutert und genauer gefasst. Denn Heidegger, und damit hatten wir uns ja das letzte Mal auch schon beschäftigt, ist ja der Überzeugung, das werden wir gleich dann noch genauer verstehen, was das alles heißen soll, dass die Sprache als solche dichterisch ist, dass die Sprache als solche dichterisch ist. Und dieses Verständnis, dass die Sprache als solche dichterisch ist, das erlaubt es ihm dann, in einem sozusagen ursprünglichen Sprachgestus, Möglichkeiten der Sprache zu entwickeln, Möglichkeiten der Sprache freizusetzen, die einerseits dichterisch, aber doch keine Dichtung sind. Die einerseits dichterisch, aber doch keine Dichtung im engeren Sinne sind. Dass die Sprache als solche dichterisch ist, das heißt einerseits, ihr dichterischer Charakter erschöpft sich nicht in dem, was wir Poesie oder Dichtung im engeren Sinne nennen. Es heißt aber andererseits, dass dieser dichterische Charakter sich in Dichtungen im engeren Sinne, also in Lyrik oder in Poesie, intensiviert und in einer besonderen Klarheit und Reinheit darstellt, in Poesie erfüllt. Und wenn das so ist, dass dieser dichterische Charakter der Sprache sich in Poesie erfüllt, dann kann er in einer Bezugnahme auf solche Texte eigentlich nur beglaubigt werden, und zwar derart, dass diese Bezugnahme auf solche Texte, das Umschreiben solcher Texte selber dann nicht den originär dichterischen Charakter, also im intensiven Sinne dichterischen Charakter haben muss, um dennoch am dichterischen Charakter der Sprache im Allgemeinen teilhaben zu können. Also nehmen wir diesen Gedanken wieder auf und versuchen wir, dieses Verfahren des Übersetzens und Übersetzens, also diesen Zirkel der Ursprünglichkeit, darin genauer zu verstehen, dass wir nun dem dichterischen Charakter von Sprache, wie Heidegger ihn versteht, nachfragen. Also wie muss man Sprache denken, damit diese in der Übersetzung oder Übersetzung mögliche Ursprünglichkeit der Sprache sich realisieren kann. Und was heißt es, dass Sprache in dieser Weise ursprünglich zur Geltung gebracht wird? Dazu noch einmal angesetzt bei der Frage nach dem Verhältnis von Sprache und Dichtung im engeren Sinne, im Sinne der Poesie. Die Sprache, so sagt Heidegger, und das ist im Kunstwerkaufsatz noch einmal, die Sprache ist nicht deshalb Dichtung, weil sie Urpoesie ist, sondern die Poesie ereignet sich in der Sprache, weil diese das ursprüngliche Wesen der Dichtung verwahrt. Also Poesie kann sich in der Sprache ereignen, weil die Sprache in sich dichterischen Wesens ist und damit die originäre Möglichkeit der Poesie in sich hat, ohne dass jede sprachliche Artikulation, diese originäre Möglichkeit der Poesie als solche realisieren würde. Also, noch einmal anders gesagt, Dichtung im engeren Sinne ist keine Sonderform der Sprache, sondern deren intensivste Möglichkeit, sodass sich das Wesen der Sprache von dieser intensiven Möglichkeit her aufschließt. Deswegen ist alles originäre, in Achtung vor der Sprache sich artikulierende Sprechen auf Dichtung verwiesen. Das ist eine Überzeugung, die Heidegger genau so hat. Aber also er denkt die Sprache als dichterisch von der Dichtung im engeren Sinne her, aber das heißt nicht, dass die Dichtung, nein, das heißt nicht, dass der dichterische Charakter von Sprache in jedem Fall sich nur als Dichtung im engeren Sinne artikulieren kann, sondern es heißt eben, dass auch das Umschreiben von Dichtung, das Übersetzen von Dichtung diesen dichterischen Charakter von Sprache offenbar machen kann. Aber was heißt das denn eigentlich, dass Sprache dichterisch ist? In welcher Hinsicht ist denn die Dichtung im engeren Sinne eine Wesensmöglichkeit der Sprache? Darüber gibt die Kunstwerkabhandlung, auf die wir uns ja auch letztes Mal bezogen hatten, einen ersten und durchaus recht weitführenden Aufschluss. Um zu sehen, so Heidegger, dass die Dichtung im engeren Sinne eine ausgezeichnete Stellung im Ganzen der Künste habe, bedürfe es nur des rechten Begriffs von der Sprache, also des richtigen Begriffs von der Sprache. Diese, und jetzt gebe ich wie vorhin auch zuerst mal Heideggers Bestimmung des Wesens der Sprache wieder und werde diese Bestimmung des Wesens der Sprache dann in einer Reihe von einzelnen kommentierenden Schritten auslegen. Die Sprache sei nicht, wie es in der landläufigen Vorstellung gesehen sei, primär eine Art der Mitteilung. Sie diene nicht primär, Zitat weiter, zur Unterredung und Verabredung, allgemein zur Verständigung, sondern, und jetzt kommt das Positive, sie befördere, Zitat, das Offenbare und Verdeckte als ein so gemeintes, nicht nur erst in Wörtern und Sätzen weiter, sondern bringe das Seiende als ein Seiendes allererst ins Offene. Jetzt weiter, Zitat, wo keine Sprache west, wie im Sein von Stein, Pflanze und Tier. Da ist auch keine Offenheit des Seienden und demzufolge auch keine solche des Nichtseienden und des Leeren. Und was diese Offenheit des Seienden, die Heidegger hier mit der Sprache zusammendenkt, betrifft, so wird sie kurz darauf folgendermaßen bestimmt. Und das ist der Schlüsselsatz, mit dem wir uns im Folgenden intensiv beschäftigen müssen. Indem die Sprache erstmals das Seiende nennt, bringt solches Nennen das Seiende erst zum Wort und zum Erscheinen. Dieses Nennen ernennt das Seiende zu seinem Sein aus diesem. Also ich lese es nochmal, indem die Sprache erstmals das Seiende nennt, bringt solches Nennen das Seiende erst zum Wort und zum Erscheinen. Dieses Nennen ernennt das Seiende zu seinem Sein aus diesem. Das ist, wie vorhin schon angedeutet, auf mannigfache Weise kommentierungsbedürftig. als erstes, und das ist noch eher vorbereitend und ein wenig äußerlich, würde ich gerne anmerken, dass Heideggers Abgrenzung dieser Bestimmung der Sprache gegen die landläufige Vorstellung zugleich eine verdeckte Selbstkritik ist. Heidegger ist ein durchaus selbstkritischer Autor, durchweg hochskrupulös seinen eigenen Texten gegenüber. Er sagt es nur nicht immer, dass er sich selber kritisiert, sondern er tut es einfach. Und genauso ist es hier. In Sein und Zeit nämlich hat der Heidegger das Wesen der Sprache noch von der Rede her bestimmt und also vom Dasein her gesehen. Und Rede, gemäß den Überlegungen von Sein und Zeit, ist vor allem Mitteilung. Sie ist vor allem Mitteilung. Sie ist diejenige Erschlossenheit des Daseins, wie es heißt, in der das Dasein sich je in einer bestimmten Weise des besorgenden Miteinanderseins hält. Also sie ist Mitteilung oder anders gesagt nicht primär Aussage, sondern Aussprache, Rücksprache, Fürsprache oder wie Heidegger auch sagt, sie ist Wunsch und Befehl. Also man könnte auch hier zu Sein und Zeit wieder sagen, es ist der performative Sinn von Sprache, und zwar der performative Sinn von Sprache im Sinne dessen, was man seit John Searle als Speech Acts gelernt hat zu bezeichnen. Also Sprache wird als sprachliches Handeln verstanden, als sprachliches Handeln, in dem sich das Miteinandersein artikuliert und in dem sich das Miteinandersein ergibt. Das wird jetzt im Kunstwerkaufsatz als die landläufige Auffassung von Sprache wiedergegeben und damit ist klar, das ist es nicht, sondern die Eingliederung der Sprache in das Dasein als Mitsein wird zurückgenommen. Der Sinn der Sprache ist jetzt ein anderer. Die Sprache, wie sie jetzt verstanden wird, ist als solche eröffnend. Sie bringt, um eine Schlüsselformulierung aus dem gerade Zitierten noch einmal zu nennen, das Seiende als ein Seiendes allererst ins Offene. Die Sprache bringt das Seiende als ein Seiendes allererst ins Offene. Das ist der Anlass für einen zweiten Kommentar. Und dieser zweite Kommentar bringt etwas ins Spiel, was wir bis jetzt überhaupt noch nicht berücksichtigt haben. Und dennoch hat man, hoffe ich, eine ganze Menge von Heidegger bis hierher verstehen können. Diese Rede von das Seiende als Seiendes ist eine unschwer erkennbare und auch ganz wörtliche Übersetzung einer von Aristoteles geprägten Formel, nämlich der Formel to on, he on, das Seiende als Seiendes, das Seiende, sofern es ein Seiendes ist, mit der Aristoteles das Thema der von ihm sogenannten ersten Philosophie bezeichnet. Das finden Sie in dem Konvolut von aristotelischen Schriften oder Texten, die unter dem Titel Metaphysik versammelt worden sind, und zwar Metaphysik 4, Gamma, Kapitel 1. Estin episteme he theore to on he on, kai ta tuto hyp archonta kat hautor. Es gibt eine Wissenschaft oder ein Wissen, das das Seiende als Seiendes betrachtet und das ihm zugrunde liegende an ihm selbst. So könnte man diesen Aristoteles-Satz übersetzen. Und das heißt, mit diesem Satz wird programmatisch formuliert, dass die Frage nach dem Seienden als Seiendem die Grundfrage der Philosophie ist. Das ist eine programmatische Festlegung, die wir so vor Aristoteles nicht finden. Und es ist eine programmatische Festlegung, auf die sich der junge Heidegger, also Heidegger 1922 im Nathop-Bericht, selber festlegt. Also dass Heidegger, wie man so schön sagt, ein Seinsdenker ist oder dass das Sein im Zentrum seines Denkens steht, das kommt von diesem Aristotelismus her. Ich habe darüber, wenn Sie das nachlesen mögen, einen Aufsatz geschrieben, der in dem Band zu Heidegger Antworten und Fragen bei Klostermann erschienen, aufgenommen ist. Der Aufsatz heißt Heidegger als Aristoteliker, wo also der Aristoteles-Bezug im Einzelnen entwickelt wird. Das könnte man jetzt natürlich stundenlang ausführen, aber dann kämen wir an dieser Stelle, wo wir sind, nicht weiter. Also, dass Heidegger im Zentrum seines Denkens die Frage nach dem Sein hat, dass weiß man dann spätestens seit Sein und Zeit. Und was es aber mit dieser Frage nach dem Sein auf sich hat, darauf gibt es natürlich viele Antworten, aber es gibt eine, und das ist die für uns in diesem Kontext wichtige, das ist die gerade zitierte: Die Sprache bringt das Seiende als ein Seiendes allererst ins Offene. Das heißt, das Sein, das Seiende als Seiendes, das, was Aristoteles zum Grundthema der Philosophie macht, ist nicht etwas, was die Philosophen sich sozusagen ausgedacht haben, sondern es ist etwas, was in der Sprache liegt. Die Sprache ist ontologisch, nicht wir sind es. Die Sprache ist ontologisch und zwar im Wortsinne, sie ist ein legein to ontos, ein Nennen des Seienden, könnte man sagen. Und darin ist die Sprache die Grundbedingung, die von Aristoteles, so müsste man mit Heidegger jetzt sagen, nicht eigens bedachte Ermöglichung der Frage nach dem Seienden als Seienden. Übrigens ganz kurz in Klammern gesagt, das Wort Ontologie, mit dem man ja die philosophische Beschäftigung mit dem Seienden als Seiendem oder dem Sein kennzeichnet, ist kein aristotelisches Wort, es ist zwar ein griechisches Wort, stammt aber vom Ende des 17. Jahrhunderts aus einem philosophischen Lexikon, das von einem Autor, den kein Mensch kennt, namens Göckel herausgegeben worden ist, und der sich gelehrt lateinisch Goclenius nannte. Also Herr Göckel ist der Erfinder der Ontologie und nicht Aristoteles. Also, das kurz in Klammern. Also die Frage nach dem Sinn von Sein, wie das in Sein und Zeit formuliert wird, die Frage nach dem Sinn von Sein ist eine Frage, die gemäß der Überlegung, mit der wir es hier zu tun haben, durch die Sprache selber erst ermöglicht wird. Nur wo Sprache west, wie Heidegger sagt, wo Sprache ihr Wesen treibt, könnte man auch sagen, also im menschlichen Dasein, nur da gibt es Sein, weil nur in der Sprache das Sein von etwas, dieses, das es ist, eröffnet wird. Tiere, so müsste man mit Heideggers Überlegung sagen, beziehen sich zwar auf das, was in ihrer Umgebung ist, aber sie erfahren das, was in ihrer Umgebung ist, nicht als Seiendes. Sie erfahren es nicht ausdrücklich darin, dass es ist. Das führt nun zum nächsten, zum dritten Kommentar dieser Sätze. Auf die Frage nämlich, wie dieses, dass es ist, also das Seiende als Seiendes, dass es ist, wie dieses genauer zu verstehen sei, gibt Heidegger eine Antwort, indem er sagt, Das Nennen der Sprache, Zitat nochmal, bringe das Seiende erst zum Wort und zum Erscheinen. Zum Wort und zum Erscheinen. Ich denke, man muss das so lesen, diese Formulierung, dass Wort und Erscheinen sich hier wechselseitig bestimmen und erläutern. Und gemeint ist dann nicht, dass es zuerst Seiendes gebe, das dann auch noch zum Wort und außerdem auch noch zum Erscheinen kommen könne, sondern Seiendes als Seiendes gibt es nur in der Sprache, das hatten wir vorhin gehört, und dass es Seiendes als Seiendes in der Sprache gibt, das heißt, das ist identisch damit, dass etwas zum Wort und zum Erscheinen kommt. Wobei Wort und Erscheinen dasselbe sind. Dass etwas zum Wort kommt, das heißt eben, dass es zum Erscheinen kommt. Wort ist Erscheinen und Erscheinen ist Wort. Das gibt, wie gesagt, Gelegenheit zu einer zweiten Erläuterung von Heideggers Denken, die ihren, wenn man so will, systematisch-philosophischen Kontext noch einmal berührt. Man muss sich nur klar machen, dass mit dem Erscheinen das Phänomenale gemeint ist. Das Erscheinende, das griechische Wort dafür ist Phänomenon. Und die philosophische Betrachtung und Erkundung der Phänomene ist dementsprechend Phänomenologie. Dieser phänomenologische Charakter von Heideggers Philosophieren wurde von uns bisher zwar irgendwie zur Kenntnis genommen, aber nicht wirklich erläutert. Dass Heideggers Philosophie phänomenologisch ist, haben wir eher gedankenlos mitgeführt, etwa indem wir auf das Verhältnis dieser Philosophie zu der Philosophie von Heideggers Lehrer Edmund Husserl, also des Begründers der modernen Phänomenologie, eingegangen sind. Sie erinnern sich vielleicht an die sehr eigenwillige Lesart, die Heidegger in seiner ersten Vorlesung dem sogenannten Prinzip aller Prinzipien von Husserl gibt. Heideggers Verständnis der Phänomenologie ist, man kann darüber natürlich eine ganze Vorlesung halten, die Husserl und Heidegger heißen würde, Heideggers Verständnis der Phänomenologie lässt sich aber in einer ganz knappen, kurzen Weise von dem Husserlschen Programm abgrenzen. Und da ist diese Überlegung, die wir jetzt im Anschluss an den Kunstwerkaufsatz angestellt haben, besonders hilfreich. Phänomenologie im Sinne Heideggers ist immer Phänomenologie. Also es ist eine Beschäftigung mit den Phänomenen, eine Beschäftigung mit den Phänomenen, für die der Logos, also die Sprache, könnte man sagen, wesentlich und konstitutiv ist. Das ist schon in der Hermeneutik-Vorlesung von 1923 klar formuliert. Da liest man, ohne dass ein Name genannt wird, 1923 formuliert in einer Freiburger Vorlesung, respektlos kann man dazu nur sagen, da liest man, dass die Sache, um die es der Philosophie geht, Zitat, nicht durch beliebige Blickstellung in naiver Evidenz zu gewinnen sei. Das ist eine schallende Ohrfeige gegenüber Husserl, was hier formuliert ist. Durch beliebige Blickstellung in naiver Evidenz, das ist geradezu gemein. Aber gemeint ist damit, dass die Husserlsche Phänomenologie, um das sehr kurz anzudeuten, über die Betrachtung von Bewusstseinserlebnissen, also die reflektierende Betrachtung von Bewusstseinserlebnissen geht. Und Husserl in der Tat, in kartesianische Meditationen ist das zum Beispiel ganz deutlich, das phänomenologische Philosophieren als ein zuschauendes Philosophieren versteht. Man sieht sich sozusagen selber beim Denken zu. Das ist die Grundhaltung, in der sich dieses Philosophieren artikuliert. Und das, was sich dabei ergibt, ist Evidenz, also die Klarheit und das Herausscheinen der Sache, um deren Klärung es geht. Heidegger setzt schon 1923 dagegen, und deswegen Hermeneutik der Faktizität, dass die Sache, um die es phänomenologisch gehe, allein durch Auslegung zu gewinnen sei. Allein dadurch also, dass sie zur Sprache gebracht wird, und das heißt eben für den frühen Heidegger im Abbau der Überlieferung und in der Freilegung des durch die Überlieferung Verdeckten oder anders mit seinem frühen Ausdruck in historischer Kritik. Das finde ich ganz bemerkenswert und wichtig festzuhalten, wie diese beiden Phasen, also wir reden hier über 1919 und 1936, und in den 50er Jahren wird Heidegger nicht sehr viel anderes zu diesem Punkt sagen, dass diese Phasen gar nicht so sehr voneinander unterschieden sind. Die Sprache ist ein bisschen anders, es gibt andere Problemstellungen, aber die Überzeugung, dass die Phänomenologie primär von der Sprache her zu verstehen sei, ist dieselbe. Und daran sieht man, dass diese Hermeneutisierung der Phänomenologie, könnte man sagen, also das Verständnis der Phänomenologie von der in Sprache sich vollziehenden Auslegung her, ein Grundmotiv bei Heidegger ist. Und ich denke, das ist eigentlich das Grundmotiv, an dem man auch produktive Auseinandersetzung mit Husserl anzusetzen hat. Also wenn man Husserl und Heidegger phänomenologisch miteinander ins Gespräch bringen will oder meinetwegen auch ins Streitgespräch bringen will, dann muss man an diesem Punkt, was Heidegger betrifft, ansetzen, und man müsste, was Husserl betrifft, demgegenüber da ansetzen, dass die Husserlsche Phänomenologie primär eine Wahrnehmungsphänomenologie ist. Es ist eine Phänomenologie, deren wesentliche Analysen als Analysen von Wahrnehmungsprozessen vollzogen worden sind. Und jetzt kann man die beiden Herren sozusagen miteinander streiten hören, indem der eine sagt, Herr Geheimrat, Sie haben die Sprache vergessen, und Husserl sagt, Herr Heidegger, und Sie haben die Wahrnehmung vergessen. Und beide haben recht. Und das ist dann die Herausforderung, die man zu bestehen hat, wenn man beide ernst nehmen will. Und wenn man sozusagen diese Wahrnehmungsblindheit, diese Sinnlichkeitsblindheit, die es bei Heidegger gibt, nicht mitmacht, und wenn man die Marginalisierung der Sprache, die es bei Husserl gibt, auch nicht überzeugend findet, dann muss man sich fragen, wie dieses beides miteinander so in einen Zusammenhang gebracht werden kann, dass man beiden Einsichten dieser Gründerväter der Phänomenologie auch gerecht werden kann. Also, das ist ein Gedanke, den wir schon relativ früh haben und der in dem Kunstwerkaufsatz jetzt so zur Sprache gebracht wird, wie ich das gerade skizziert habe. Das Phänomene sprachabhängig sind, hat Heidegger außerdem, das will ich dann auch zitieren, weil das eine ganz wichtige programmatische Stelle ist, das hat Heidegger außerdem in Sein und Zeit gesagt. Da wird der Begriff des Phänomens zusammengebracht mit der Notwendigkeit der sprachlichen Aufdeckung von Phänomenen. Seite 47 im Band 2 der Gesamtausgabe. Da heißt es, was ist es, was die Phänomenologie sehen lassen soll? Was ist es, was in einem ausgezeichneten Sinn Phänomen genannt werden muss? Was ist seinem Wesen nach notwendig Thema einer ausdrücklichen Aufweisung? Jetzt kommen die Antworten. Offenbar solches, was sich zunächst und zumeist gerade nicht zeigt, was gegenüber dem, was sich zunächst und zumeist zeigt, verborgen ist, aber zugleich etwas ist, was wesenhaft zu dem, was sich zunächst und zumeist zeigt, gehört, so zwar, dass es seinen Sinn und Grund ausmacht. Also was uns daran im Moment interessiert, ist eigentlich nur ein Aspekt, nämlich der, dass Phänomene nicht, mit Husserl müsste man sagen, originäre Gegebenheiten sind. Es ist nichts, was einfach sich zeigt, sondern es ist das, was gezeigt werden muss, damit es sich zeigt. Was gezeigt werden muss, damit es sich zeigt. Und das heißt, was zur Sprache gebracht werden muss, damit es sich zeigt. Phänomene sind sprachbedürftig im wesentlichen Sinne, nur in einer, wie Heidegger sagt, ausdrücklichen Aufweisung sind sie eigentlich als Phänomene da. Dieser Gedanke, also Sie sehen, um das noch einmal kurz zusammenzufassen, wie diese beiden großen systematischen Etiketten, die man auf Heideggers Philosophie draufkleben kann, indem man sagt, sie ist Ontologie, in welcher Weise auch immer, und sie ist Phänomenologie. Dass diese beiden Etiketten überhaupt nur passen, weil es einen Grund gibt, auf dem sie passend gemacht werden. Und dieser Grund ist das, was Heidegger die Hermeneutik nennt. Was Heidegger Hermeneutik nennt, das heißt, es ist die Sprachbedürftigkeit erstens des Seienden als Seiendem und zweitens des zur Erscheinung Kommenden. Und das Seiende als Seiende und das zur Erscheinung Kommende werden ihrerseits wieder identifiziert, sodass man sagen kann, es gibt bei Heidegger so etwas wie eine Identifikation von Ontologie und Phänomenologie unter dem Gesichtspunkt der Hermeneutik. Also die Hermeneutik ist dasjenige, was den ontologischen Zugang und den phänomenologischen Zugang miteinander verbindet. Diese Überlegung, die man also wie gesagt bis 1923 zurückverfolgen kann, ist nun in der Kunstwerkabhandlung modifiziert und zugleich radikalisiert. Nicht die Phänomenologie ist es mehr, die originär Gegebenes gibt, sondern die Sprache selbst ist im Hinblick auf die Phänomene das Originäre, das Ursprüngliche. Die Sprache selbst ist das Phänomenologische im ursprünglichen Sinn, müsste man sagen. Und das ist eine Überlegung oder eine Einsicht, zu der Heidegger sich eigentlich erst in der Mitte der 30er Jahre in dieser Klarheit vorgearbeitet hat. Aber es ist eine Einsicht, die das Frühere nicht revidiert alleine oder die das Frühere nicht verwirft, sondern das Frühere konsequent interpretiert. Also die den Ansatz bei der Hermeneutik der Faktizität, bei der Phänomenologie im Sinne von Sein und Zeit, eigentlich auf den Grund, könnte man sagen, bringt, auf dem es eigentlich, auf den es eigentlich gehört. Also diese Sprachlichkeit des Seienden als Seienden, die Sprachlichkeit der Phänomene, das ist die Grundeinsicht, in der sich Heidegger ab Mitte der 30er Jahre bewegt. Und es ist diejenige Einsicht, die ihn dazu bringt, diese Ursprünglichkeitszirkel, so wie ich das vorhin an der dichterischen Übersetzung zu erläutern versucht habe, immer wieder neu zu suchen. Das ist ein Sich-Bewegen in der Sprache, das diese originär phänomenologische Wesensverfassung der Sprache als solches zur Geltung bringen soll. Das ist der Sinn dieser Art von Denken. Und was uns jetzt dann noch zu tun bleibt, ist zu zeigen, wie wir das von einerseits im Hinblick auf Heideggers Sprachverständnis noch genauer fassen können. Das möchte ich das nächste Mal noch tun und würde dann noch so etwas wie eine Art retrospektiven Stationenweg von diesen späten Texten bis auf die früheren wieder zurückgehen und versuchen, die Einstellungsänderungen, die sich bei Heidegger in diesem Ursprünglichkeitsgestus der Sprache oder in Bezug auf diesen Ursprünglichkeitsgestus der Sprache ergeben haben, zu charakterisieren. Und dann hat man sozusagen ein Spektrum von Heidegger-Figuren, von Heidegger-Gestalten, die vom Freiburger Privatdozenten über den Marburger Autor von Sein und Zeit, den Rektor von 1933, den Exegeten Hölderlins bis hin zu dem späten Denker der Gelassenheit in der Sprache gehen. Und das würde ich so ein bisschen noch versuchen zu entwickeln, wie die Gestalt Heideggers sich in dieser oft irritierenden Vielfalt und auch in einigen Erscheinungsformen deutlich irritierenden Weise verstehen lässt. Und ich denke, man kann eben versuchen, diese Vielfalt von Heidegger-Gestalten oder von Gestalten aufzuzeigen, und man muss sie letztlich stehen lassen. Es hat gar keinen Sinn, sich hier apologetisch oder denunziatorisch zu verhalten. Es ist einfach so, wie es ist, und es gibt dieses Spektrum an philosophischen Möglichkeiten, die eben vom Denker der Gelassenheit bis hin zum Philosophen des Führers gehen. Dieses Spektrum deckt dieser Autor ab, und in diesem Spektrum muss man ihn nehmen, und nicht zuletzt in diesem Spektrum ist er ja auch ein philosophischer Autor der Moderne, und zwar speziell des 20. Jahrhunderts, das ja, wie wir alle wissen, alles andere als ein gemütliches und harmonisches Jahrhundert war, sondern ein eruptives und in mancher Hinsicht extrem zerklüftetes, in seiner Entwicklung geradezu überhastetes und so weiter. Das gehört alles dazu, wenn man diesen Denker verstehen will. Da ist schon eine Figur seines Jahrhunderts mit all den Zerklüftungen und Licht- und Schattenseiten, die das Jahrhundert als solches hat. Gut, also das ist das, was ich dann gerne noch entwickeln möchte. Ich würde mir, um das zu einem einigermaßen vertretbaren Abschluss zu bringen, eventuell die Freiheit nehmen, ein bisschen länger zu reden, und wenn Sie dann nicht mehr können, heben Sie die linke Hand oder tun irgend sowas, und dann würden wir dann in so ein abschließendes, das Semester abschließendes Gespräch eintreten können, auf das ich mich freue. Und das wir dann aber nicht auf Podcast stellen. Applaus